Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Gespräch hier auf Apollo News. Diesmal bei uns wieder einmal zu Gast ist Harald Martenstein. Er ist einer der großen Kolumnisten dieses Landes, wöchentlich in der Zeit und in der Welt. Und wie das bei Kolumnisten so üblich ist, wagen wir heute mal so einen Streifzug durch ein paar verschiedene Themen, die dieses Land gerade in Atem halten. Herzlich willkommen bei uns. Wir freuen uns sehr, Herr Martenstein.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, Sie müssen mir verzeihen, dass wir so ein bisschen selbstreferenziell einsteigen. Aber das Thema, was uns natürlich gerade so am meisten beschäftigt, ist die Affäre Weimar.
Ja.
Und ich möchte aber gar nicht so sehr über die Sache selbst reden, sondern ich möchte reden über ein Statement der Weimar Media Group, mit der versucht wird, das jetzt zu verteidigen, also diese im Raum stehenden Korruptionsvorwürfe zu verteidigen, indem man nämlich sagt, das kommt von rechts, das kommt von der AfD und deswegen dürfe man sich an solchen Debatten eigentlich nicht beteiligen. Was sagen Sie so dazu?
Ja, das ist eine ganz neue Variante der Brandmauer, die da zu beobachten ist. Also wenn die in Anführungszeichen Falschen irgendeine sachlich völlig richtige Nachricht ausgraben, eine Affäre auf die Spur kommen, dann soll das deswegen nicht gebracht werden, weil das betreffende Medium nicht die Lizenz dazu hat, die von wem auch immer, aus welchen Gründen auch immer vergeben wird. Ich meine, die vollkommene Absurdität solcher Maßnahmen und überhaupt dieser Ausgrenzerei und dieses Mauerbauens führt sich wirklich mehr und mehr ad absurdum. Ja. Ich habe mal einen wirklich flammenden Appell gegen die sogenannte Kontaktschuld geschrieben, schon relativ früh, als irgendein Mitarbeiter, ich glaube der hessischen Filmförderung, seinen Job verloren hatte, weil er mit irgendjemandem von der AfD, die im Landtag saß und der Landtag bewilligt ja das Geld, das die bekommen, mit dem hatte der Kaffee getrunken. Daraufhin verlor er seinen Job, dieser arme Mensch. Und ich habe geschrieben, ich werde mir niemals von irgendjemandem vorschreiben lassen, mit wem ich rede, mit wem ich Kaffee trinke, mit wem ich spazieren gehe und so weiter und so fort. Das ist einfach eine Unverschämtheit der Leute, die das in Gang setzen. Ich würde übrigens auch, ohne das jetzt irgendwie gleichsetzen zu wollen mit politischen Ansichten, ich würde mich auch mit einem Straftäter jederzeit an einen Tisch setzen. Ja, ich habe also während meines Studiums habe ich mal auch Pädagogik studiert, ich habe alles studiert, und da hatten wir so eine Arbeitsgruppe mit Knackis, ja, und ich habe stundenlang mit Einbrechern und Räubern und so da gesessen. Also wenn sowas ansteckend wäre, dann müsste ich ja längst wirklich kriminell geworden sein. Ja, ja. Es ist wirklich eine Unsitte und es nutzt sich aber auch ab. Also das, was Sie ja jetzt im Moment erleben bei Apollo News, zeigt ja, dass die Macht dieser völlig idiotischen Mauerbaus im Schwinden begriffen ist. Denn die Nachricht, die sie da gefunden haben, war relevant, sie war sauber recherchiert, sie war wichtig. Trotzdem hat es natürlich einige, ich glaube 24 oder 48 Stunden lang schwiegen alle betroffen und dann ging es ja dann so allmählich los und jetzt sind eigentlich alle Medien darauf eingestiegen. Es ist also nicht möglich, und das ist das Gute an der Geschichte, eine Affäre zu unterdrücken, indem man das Medium stigmatisiert, dass diese Sache auf die Spur gekommen ist.
Ja, also das ist schon spannend. Ich habe natürlich auch so in eigener Erfahrung dann viel auch Kontakt gehabt mit Kollegen von ganz verschiedenen Medien links der Mitte. Und da habe ich dann oft so Sachen gehört wie, ja, also wir finden sie eigentlich ja ganz problematisch, aber die Geschichte ist gut und wir machen die jetzt und so. Mhm. Und das fand ich eigentlich positiv. Glauben Sie eigentlich, dass es da jetzt schon so eine gewisse, ja, man könnte sagen, Heilung gibt in dieser ganzen Abgrenzungsbrandmauer-Kontaktschuldfrage, also dass die Gesellschaft da wieder ein bisschen sich normalisiert, oder wie würden Sie das so einschätzen?
Also normalisieren ist, glaube ich, ein richtiges Wort, denn in den vielen Jahrzehnten, in denen ich also so politisch denke und Zeitung lese und so, ist es ja bis vor einigen Jahren ziemlich normal gewesen, dass Leute konservativ waren oder dass Leute ziemlich weit rechts standen, Franz Josef Strauß, Drecker und sowas. Also wenn Sie sich manche alten Strauß-Reden anhören, dann denken Sie, also da ist ja Alice Weidel ist ja ein Waisenkind Kind dagegen. Das ist wie gemäßigt. Weidel spricht verglichen mit Strauß oder Drecker oder solchen Leuten. Und also es ist rechts und links gehören zu einer Demokratie dazu, seit dem Anbeginn aller Zeiten, seit der Französischen Revolution mindestens. Ja. Und wenn man sagt, es darf in einer Demokratie nur noch links geben und rechts darf es nicht mehr geben, dann ist das eben keine Demokratie mehr. Und darum ist es auch völlig unabhängig von dem politischen Standort des jeweiligen Sprechers. Wer Demokrat ist, muss für ein breites demokratisches Spektrum sein. Wer gegen ein demokratisches Spektrum ist, der ist halt kein Demokrat.
Was mir bei diesem Weimar-Statement noch aufgefallen ist, nur um das dann abzuschließen und um uns weiterzuführen, ist ja so ein bisschen, da sieht man es ja relativ klar, dass diese Argumentation rechts, Brandmauer, das darf man nicht aufgreifen, ist ja in diesem Fall ein rein sozusagen opportunistisches Mittel, um sich selbst aus der Affäre zu ziehen. Also das ist ja in dem Fall logisch. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, was glauben Sie eigentlich, was spielt das eigentlich für eine Rolle auch in dieser ganzen Brandmauer-Thematik und dieser gesellschaftlichen Frage auch eigentlich? Es gibt ja auch viele Profiteure davon. Wie jetzt jemand wie Wolfram Weimar, der glaubt, er könnte dem so ein bisschen entgehen durch so etwas. Oder glauben Sie, das spielt gar nicht so eine Rolle?
Ja, ich verstehe die Frage nicht ganz. Also in welcher Hinsicht soll das eine Rolle spielen? Ich meine, es ist klar, dass man wenn man in so eine Affäre steckt, dass man nach jedem Strohhalm greift. Das ist auch menschlich verständlich. Und der Strohhalm, nach dem da gegriffen wird, das ist halt kein richtiger. Ja? Also entweder stimmt die Sache oder sie stimmt nicht. Und die Ausrede von Herrn Weimar, dass er sich aus den Aktivitäten dieser Firma zurückgezogen habe, die seinen Namen trägt, die ihm zu 50% gehört und die von seiner Frau geleitet wird. Ich meine, das ist keine besonders gute Ausrede, würde ich sagen. Denn dass er sich nicht mehr so engagieren kann in dieser Firma in Anbetracht des Ministeriums, das er zu leiten hat, das verstehe ich sofort. Ja, das ist sicher richtig. Aber naja, es ist halt sein Laden. Und diese Vermittlerdienste, die da angeboten werden, die sind also zumindest fragwürdig. Und wie das weitergeht, wird man sehen. Aber es war auf jeden Fall richtig, das zu publizieren.
Sie haben ja auch in der Welt darüber geschrieben, was ja viele in diesem Land jetzt gerade beschäftigt, auch ist diese Steinmeier-Rede zur Brandmauer, weil eigentlich hatte man das Gefühl, vieles baut sich eigentlich vielleicht auch ein bisschen diese Brandmauer schon ab oder sie bröselt so ein bisschen. Und jetzt kommt eigentlich Frank-Walter Steinmeier als Bundespräsident mit so einem sehr harten Statement, tun wir, was zu tun ist und will die eigentlich nochmal noch schärfer, noch höher bauen sozusagen. Wie haben Sie das wahrgenommen?
Naja, ich hab geschrieben, dass er schon Zuckerbrot und Peitsche zum Einsatz gebracht hat. Das Zuckerbrot bestand darin, dass er in seiner Rede sagte, ja, man darf Probleme doch ruhig ansprechen und darüber reden. So, und also ich habe das jetzt nicht mehr wörtlich, ich habe die Rede nicht auswendig gelernt. So in dieser Art sagte er es. Und das hat mir eigentlich den Kampf fast noch mehr schwellen lassen als diese Passage zum AfD-Verbot. Denn ein Bundespräsident, der den Leuten die Erlaubnis gibt, über Probleme zu diskutieren, das ist doch ein Witz, oder? Ich meine, wir leben doch nicht in Nordkorea. Ich meine, die Leute haben doch die Erlaubnis, über Probleme jedweder Art zu reden. Und zwar mit unterschiedlichen Meinungen zu reden. Die brauchen doch nicht den Bundespräsidenten, der ihnen das erlaubt. Also, für was hält er sich? Ich meine, ich habe wirklich Respekt vor dem Amt. Aber es ist nicht der liebe Gott. Wir leben, wie gesagt, nicht in Nordkorea, wo das wahrscheinlich der jeweils aktuelle Kim persönlich genehmigen muss, worüber man zu reden hat oder was man zu sagen hat oder welches Thema man ansprechen darf. Also das fand ich also wirklich sonderbar. Und diese AfD-Verbotsdrohung ist eine Absurdität. Ist eine Absurdität. Das hat jetzt gerade vor einigen Tagen hat das der von mir sehr geschätzte Schriftsteller Ferdinand von Schirach angesprochen, der sich dieses Papier des Verfassungsschutzes angeguckt hat und er ist Jurist, ja, und darin nichts gefunden hat. Er hat vieles darin gefunden, was er ablehnt oder vielleicht abstoßend findet oder furchtbar findet, aber nichts, woraus sich ein Verbot ableiten ließe. Und ich habe eine ähnliche Recherche gestartet, als in Ludwigshafen der OB-Kandidat der AfD, der nicht chancenlos war für dieses Amt, vor den Wahlen vom Stimmzettel runtergekegelt wurde. Da gab es ja auch ein Gutachten des Verfassungsschutzes. Und es war eine absurde Lektüre. Ich meine, da wurden alle möglichen so konservativen Sachen da zusammengekehrt. Aber man muss ganz deutlich sagen, um verboten zu werden oder sich nicht zur Wahl stellen zu dürfen, muss man bei uns schon die Demokratie abschaffen wollen. Man muss zu Gewalt aufrufen oder dergleichen. Und wenn das nicht nachzuweisen ist, dann ist da halt nichts zu machen. Und auch wenn sich manche Leute über irgendwen verständlicherweise vielleicht ärgern oder eine Partei nicht gut finden, sie müssen sich damit abfinden, dass es sie gibt. Ja. Und ja, mehr ist dazu eigentlich nicht zu sagen.
Ja, ich fand es ganz spannend, was Sie gesagt haben zum Steinmeier, der gesagt hat, sozusagen, ihr dürft darüber reden. Das ist ja auch so eine Attitüde, das ist ja auch so wie, wir müssen die Probleme der Menschen ernst nehmen.
Ja,
also
ja.
Das ist ja auch schon eine merkwürdige Formulierungsweise, die es ja so eingebürgert hat, immer mit dem Versuch, so ein bisschen die Leute immer abzuholen. Und
ja, so. Ja, ich meine, was soll man mit den Problemen der Menschen eigentlich sonst machen, außer sie ernst zu nehmen? Gut, man kann sie ignorieren. Gut, das ist die andere Möglichkeit. Aber dazu wird man sich wahrscheinlich nicht verbal bekennen. Also es ist wirklich sonderbar, was da passiert. Ich habe gerade auf der Fahrt hierher im Radio, Deutschlandradio, einen zornbebenden Bericht darüber gehört, dass es in Bayern eine Landtagsanfrage der AfD gegeben hat, bei der herauskam, dass es in, also die erkundigten sich nach der Zahl der Schulen und Schulklassen, in denen nur Kinder mit Migrationshintergrund sitzen, also kein einziger deutscher Muttersprachler, was natürlich schwierig ist, extrem schwierig zu beschulen ist und vielleicht auch ein unlösbares Problem ist für den Lehrer, der damit, oder die Lehrerin, die damit zu tun hat. Und es sind 1000, also etwa 1000 Klassen. Und die regten sich darüber auf, dass die diese Anfrage gestellt haben. Und die regten sich darüber auf, dass manche Leute das ein bisschen schwierig finden, dass es da so viele Klassen gibt. Dann wenn wir nicht mehr über Probleme reden, dann werden sie natürlich niemals gelöst. Ganz einfach.
Es ist auch irgendwie die Lust, einfach dann immer in so Worten rumzudoktorn, oder?
Ja. Es kam da in dieser Sendung, kam dann auch irgendein Professor, irgendein Experten, kann man ja immer ausgraben, der einem das sagt, was man hören möchte. Und der sagte, das Wort Migrationshintergrund sei halt problematisch. Man solle nicht mehr von Kindern mit Migrationshintergrund sprechen, sondern, ich glaube, was er vorschlug, war Kinder mit Zuwanderungsgeschichte. Wieso das was anderes sein soll, kapiere ich nicht. Aber es ist ja ein Kennzeichen der politischen Linken, dass sie immer dann, wenn ein Begriff irgendwie problematisch geworden ist, sie versucht, das Wort aus dem Verkehr zu ziehen. Das ist ja bei Vogue zum Beispiel auch der Fall. Ja? Der Begriff Vogue für eine bestimmte Ideologie, die meisten werden wahrscheinlich was damit anfangen können inzwischen. Also vor 5 Jahren kannte keiner das Wort, aber inzwischen hat sich's, glaube ich, in umgangssprachlich durchgesetzt. Das soll man ja auch nicht mehr verwenden. Es gibt allerdings, habe ich bisher noch keinen überzeugenden neuen Vorschlag gehört. Erwacht, da denkt man ja mehr an die Zeugen Jehovas. Also das scheidet aus. Und also man versucht, Herrschaft zu installieren, indem man den Leuten ihre Sprache nimmt. Ja, wenn man nicht mehr über Dinge sprechen kann, weil die Wörter nicht verwendet werden dürfen, dann kann man sie vielleicht zum Schweigen bringen. So die Hoffnung.
Das ist ja wirklich interessant, ja. Ne, wie viel wir eigentlich auch in der Debatte nur noch über Worte reden. Und man ja teilweise, also ich mache immer mal das Gefühl, wenn man dann versucht, sich sozusagen ganz korrekt, politisch korrekt auszudrücken, dann ist es kaum mehr möglich, bestimmte Dinge zu sagen. Also wie das Beispiel Migrationshintergrund ist ja, würde ich sagen, eigentlich schon ein politisch korrektes Wort eigentlich mal gewesen, also was ja immer gefordert wurde. Aber ich meine, zum Beispiel, wenn man jetzt sagen würde, wie würden Sie jetzt politisch korrekt sagen, dass ein Mensch schwarze Hautfarbe ist? Das ist kaum mehr möglich, ja, weil auch das Wort schwarz ist ja schon problematisiert worden, ja, farbig, und es geht eigentlich immer so weiter. Also ja, bestimmte Dinge kann man gar nicht mehr ausdrücken eigentlich, oder?
Ja, aber man kommt manchmal nicht darum herum, ja. Also wenn man über Obama spricht, dann ist es wirklich von zentraler Bedeutung, dass er der erste schwarze Präsident gewesen ist der Vereinigten Staaten. Also man, wie Sie sagen, man kann die Realität einfach nicht mehr beschreiben, weil einem die Worte dazu fehlen.
Das ist ja, es gibt ja auch jetzt diese Debatte um Benennung der Mohrenstraße in Berlin und so weiter. Also woher kommt das, dass wir eigentlich so viel über Worte reden, die eigentlich gar nichts verändern an der Realität?
Es ist eine interessante Frage, woher es kommt. Ich glaube, dass totalitäre Denkrichtungen, totalitäre Ideologien immer versucht haben, die Sprache unter Kontrolle zu bekommen. Sie wollen ja den ganzen Menschen haben. Bei den Nazis war es ja so, dass Fremdwörter verboten waren, weil die undeutsch waren. Also statt Redakteur sollte man Schriftleiter sagen. Der Chefredakteur war der Hauptschriftleiter. Die ersten Computer waren natürlich Elektronengehirne, also ein Wort, das sich alle schon wegen seiner Länge keine Chance hatte gegen Computer und so weiter und so fort. Also es gab alles Französische, alles Lateinische sollte aus dem germanischen Deutsch also getilgt werden. Und bei den Kommunisten war es ja auch so ähnlich, ja. Also man durfte ja in den Zeitungen niemals Berlin schreiben, sondern musste immer Berlin Hauptstadt der DDR schreiben. Also wer Hauptstadt der DDR vergessen hatte, der bekam Probleme. Es gab also auch da einen Kanon. Die Kommunisten waren sehr titelverliebt. Bei Erich Honecker musste man im Neuen Deutschland ja immer 15 oder vielleicht 4 oder 5 seiner Titel anschließend sagen, Vorsitzender des SK, der SED und so weiter. Ich kriege das nicht mehr alles zusammen. Aber bis man alle Titel von Honecker aufgeführt hatte, war der Artikel ja fast schon vorbei. Ja. Also ich glaube, dass man das Totalitäre an Ideologien daran erkennen kann, dass sie versuchen, Sprache unter Kontrolle zu bekommen, weil man über Sprache vielleicht, so hoffen diese Leute, das Denken steuern kann.
Aber das wäre erschreckend, wenn das irgendwie funktionieren könnte oder würde.
Ja, also die genannten Ideologien sind ja gescheitert. Ja, das wird bei den Woken nicht viel anders sein.
Lassen Sie uns noch vielleicht ein bisschen noch über den Bundeskanzler sprechen.
Ah, ja.
Der ja gerade auch irrsinnig in der Kritik steht, auch bemerkenswerter Seite, irgendwie von allen Seiten, von überall. Es gibt wenig Freunde, die er noch hat. Was ist so der Blick in dieser Woche auf den Kanzler?
Ich muss dazu erstmal sagen, dass ich im März eigentlich anfangs ziemlich okay fand. Er hat mich, ich bin ja mal Filmredakteur gewesen und gehe gerne ins Kino. Er hat mich ein bisschen an den Boxer Rocky erinnert. Wenn Sie diesen Film gesehen haben, wird immer niedergeschlagen und geht K.O. und alle denken, es ist aus mit Rocky und er steht wieder auf und er kämpft weiter. Und so ähnlich hat ja auch Merz um dieses Amt gekämpft. Ja, er ist x-mal K.O. gegangen, ja, wurde dann doch nicht gewählt und Merkel hat ihn wieder mal ausgetrickst und so. Aber er ist immer wieder gekommen, ja, Comeback-Kid. Und ja, das war schon, da habe ich gedacht, wow, der will es wirklich. Und jetzt ist es ja so, dass man das Gefühl hat, dass er so ein bisschen hilflos durch dieses Amt driftet. Ja. Er scheint ja nicht so richtig nachzudenken, bevor er was sagt. Und das ist für einen Bundeskanzler schon ein Handicap. Also das jüngste Beispiel ist diese Brasilienreise gewesen. Da war er in der Stadt Belém. Ich hoffe, ich spreche sie richtig aus.
Sprachbefähigung.
Ja. Also da war er und da hat er ja sinngemäß gesagt, dass Belém das letzte Scheißloch ist. Also er hat gesagt, also möchtet ihr hier leben zu den Journalisten und keiner habe die Hand gehoben und so weiter. Also Belém sei wirklich schon so richtig mies. Und ich kann das nicht beurteilen, ich bin da nicht gewesen. Aber wie instinktlos ist das denn? Das zu sagen, wenn Brasilianer irgendwie haben die das ja mitgekriegt, ja, das ist ja völlig quer zu jeder Diplomatie. Ich meine, Annalena Baerbock würde man vielleicht so ein Fauxpas zutrauen. Ja, und die ist ja nun nicht, da ist ja nicht mit dem Ruf eines Vollprofis aus dem Amt geschieden. Ja, und aber das kannst du als Bundeskanzler nicht machen. Ja, das natürlich. Ich meine, der brasilianische Präsident hat ja relativ gelassen reagiert, weil er hat gedacht, er wird jetzt schon selber genug Gegenwind kriegen. Und solche Dinge passieren ihm ja immer wieder. Ich meine, viele haben ja, als es diese Stadtbildbemerkung, ja, das Stadtbild bringen wir auch noch in Ordnung oder so etwas. Ich meine, jeder hat verstanden, worum es da ging. Es ging um die Probleme mit der Migration, mit der Ungesteuerten und darum, dass viele Leute sich in ihrem Viertel nicht mehr heimisch fühlen oder bedroht fühlen oder so. Das ist ja nun mal so. Aber er hat das so verkürzt und so irgendwie holprig rübergebracht, dass er natürlich zu allen auch nur denkbaren bösartigen Interpretationen einlud. Und im Rutschen immer wieder solche verbalen Dinge raus, mit denen er sich, finde ich, unnötig angreifbar macht und die auch nicht so richtig präzise sind. Am besten fand ich noch die Sache mit den kleinen Paschas. Das war ganz lustig, ja. Und jeder, der mein Kind hier durch das Berliner Schulsystem gebracht hat, der hat ja mal einen kleinen Pascha kennengelernt und auf dem Schulhof, meine ich. Und das hat natürlich, sagen wir mal, einen Typus beschrieben, den es einfach gibt, ja.
Ja. War ja auch gar nicht so bösartig, ja, wie es interpretiert hat.
Ja,
also Pascha, die Bezeichnung, meine
ja,
ich.
Ein Pascha ist ja nicht ehrenrührig, ein Pascha zu sein. Ja, das ist ja ein Adelstitel meines Wissens. Und das ist ja auch ganz okay. Ja, also über Belem hat er jedenfalls sehr viel negativer gesprochen als über die kleinen Paschas.
Ja, dieses Stadtbild ist ja eigentlich auch interessant, weil man könnte es ja auch so sagen, es ist ja eigentlich auch so ein Fall, ja, wenn wir jetzt über Sprache sprechen, wo wir so ein kollektiv bewusstes Missverstehen eigentlich haben, was die Debatte beherrscht. Oder würden Sie das nicht sagen? Also ich habe so das Gefühl, alle wollten sich jetzt daran aufhängen, dass das so schlimm ist, dass der Stadtbild, dass es Rassismus, obwohl man ja eigentlich, wenn man ehrlich ist, Friedrich Merz irgendwie kennt, sieht, dann weiß man ja, dass er das jetzt nicht rassistisch gemeint hat im Sinne von einfach die Hautfarben oder... Also das spielt ja auch irgendwie dabei eine Rolle, oder?
Ja, die Aufregung über so eine missglückte Formulierung lenkt ja ab und soll ja ablenken davon, über das Phänomen als solches zu sprechen. Ja. Das möchten manche Leute nicht, aber inzwischen sind sie dazu gezwungen, es zu tun. Ja. Denn die Bemerkung, dass Migration notwendig ist in Anbetracht unserer Bevölkerungsstatistik, das ist ja auch völlig richtig. Ja, das ist klar. Migration braucht man, aber es kommt eben darauf an, welche und in welcher Zeit und in welchem Tempo. Das ist natürlich bei allen möglichen Maßnahmen ist es so, dass man schon schauen muss, wie tut man's. Ja, und die Art und Weise, auf die wir es in den letzten Jahren getan haben, ist halt so ziemlich die blödeste. Also viel zu hohe Zahlen, die also weder das Schulsystem verkraftet, noch der Wohnungsmarkt verkraftet, noch die Sozialeinrichtungen der Städte, Kommunaletats verkraften. Völlige Überforderung durch die hohe Zahl, vollkommene Unmöglichkeit, die Leute zu integrieren. Denn natürlich, wenn sich in den Städten Viertel bilden, wo die eigenen Leute wohnen, die die eigene Sprache sprechen, dann zieht man dahin. Denn jeder Mensch macht sich's natürlich einfach. Wenn es in irgendeiner Stadt, irgendein Stadtviertel, in irgendeinem Land ein Stadtviertel gäbe, in dem lauter Deutsche wohnen, dann würde man als Deutscher da wahrscheinlich auch eher hinziehen, weil man ja die jeweilige Landessprache nicht spricht. Also man hat, finde ich, in dieser Hinsicht wirklich komplett alles falsch gemacht, was man nur falsch machen kann. Dann, man braucht Fachkräfte, man hat hauptsächlich Leute, die nicht ausgebildet sind, die teilweise wahrscheinlich auch nicht gut lesen und schreiben können. Das ist alles völlig schiefgelaufen. Und wir haben wahnsinnig Zeit damit verloren, viele Jahre damit verloren, nicht wir, sondern mit Hilfe der Medien ist das ja auch passiert, dieses Problem zu verdrängen, statt es erstmal zur Kenntnis zu nehmen und dann uns die Frage zu stellen, was machen wir denn jetzt?
Ja, aber man hat doch das Gefühl, oder das ist die Frage, dass die Debatte so zerfasert irgendwie auch, weil wir die ganze Zeit immer über so Begriffe zum Beispiel wie Stadtbild reden, so Elend und es handelt ja nur davon, es bewusst zu missverstehen und so weiter, aber es ist ja eigentlich sehr viel Ablenkung auch dabei, oder?
Ja, das ist ja die Funktion davon, also ja, abzulenken, und man sollte nach Möglichkeit nicht darüber reden, aber durch das Beschweigen wird das Problem ja immer größer und größer und größer, bis man es beim besten Willen nicht mehr negieren, ja, kann.
Nur irgendwie, das gelingt ja doch immer noch bis heute, also immer wieder diese Ablenkungsdebatten zu führen und immer wieder wegzuführen, mhm, von dem, was Sie ja gerade gesagt haben, also was ja das Thema eigentlich wäre, was Sie auch innerhalb von einer Minute eigentlich so auf den Punkt gebracht haben, wo ich jetzt mal sagen würde, 80% der Bevölkerung würden wahrscheinlich sagen, ja, das ist ja selbstverständlich, logisch, gesunder Menschenverstand. Und aber es gelingt ja immer wieder davon wegzuführen, immer noch, oder?
Ja. Also ich meine, so eine Art Erbsünde in dieser Debatte, so der erste große Bruch war ja diese sogenannte Silvesternacht, oder es war ja die echte Silvesternacht in Köln, ja, wo man ja erstmal 24 oder 48 Stunden lang überhaupt nichts überregional hörte, weil die Kollegen vom Radio und Fernsehen gesagt haben, das ist ein nur lokales Ereignis. Mhm. Also 1000 ungefähr waren es ja, die sexuell belästigt, angegriffen, einige wohl auch vergewaltigt wurden. Und das ist ein lokales Ereignis. Ja. Da habe ich wirklich an meinem Beruf gezweifelt. Ich habe gedacht, wie irre muss man sein, um ein Ereignis dieser Größenordnung als Lokalereignis einzustufen. Ja, dann ist also, und wenn der Kölner Dom zusammenbricht oder in die Luft fliegt, dann ist das auch ein Kölner Lokalereignis oder was. Und da hat man zum ersten Mal gesehen, wie beschwiegen werden soll von manchen Leuten und wie dann aber doch der Druck einfach irgendwann zu groß wird. Ich meine, es hat dann in den Kölner Zeitungen, da es ein Lokalereignis war, konnten die Kölner Zeitungen nun wirklich nicht umhin, als darüber zu berichten. Dann haben es halt nach und nach, so nach 3-4 Tagen war das dann, glaube ich, so allgemein präsent. Und das war sozusagen die Großausgabe von dem, was Sie jetzt sozusagen als kleinere Ausgabe im Fall Weimar ja erleben.
Ja, interessant. Lassen Sie uns zum Abschluss nochmal sprechen über das, was Friedrich Merz sicherlich am meisten Kopfschmerzen gerade zerbricht, nämlich so dieser Koalitionsstreit, Rentenstreit und so weiter, wo er auch einfach ziemlich in die Betrouille kommt von seinen eigenen Leuten. Also, wie sehen Sie das? Und es ist ja schon irgendwie bemerkenswert, wie dieser Kanzler innerhalb von ganz kurzer Zeit ja wirklich von allen Seiten in der Kritik steht. Also die Linken, ja, verachten ihn, seine eigene Partei jetzt aus der Jungen Union, eigentlich seine klassische Unterstützerbasis, ja, wendet sich gegen ihn. Also er ist ja schon auch sehr isoliert.
Das ist unglaublich ungeschickt. Ja, ich meine, so ganz ohne Geschick geht's halt nicht. Ja, und ich habe sogar so manchmal so ganz finstere Momente gehabt. Es ist wirklich peinlich es zu sagen, aber ich dachte, die staatsmännische Kunst von Olaf Scholz.
Okay, jetzt geht es ganz zu Ende. Ja.
Die hat er nicht. Ja. Dieses Charisma, dieses Geschick und so. Er ist halt doch kein Olaf Scholz. Ja. Aber was diese Sache mit der Rente angeht, ja, ist mir gestern, als ich darüber nachzudenken hatte, wieder Brasilien eingefallen, worüber wir gesprochen haben, ja. Die Regenwälder, die abgeholzt werden, die Meere, die leer gefischt werden. Da tun die Leute irgendetwas, ohne an die künftigen Generationen zu denken. Heute will ich Geld verdienen, heute will ich reich werden, scheiß drauf, was in Zukunft ist, ja. Nach mir die Sintflut. Das ist Natur, Umgang mit der Natur. Und das ist ja ein großes und berechtigtes grünes Thema. Aber das, was wir mit der Rente machen, ist genau das Gleiche. Nur in der Sozialpolitik. Das ist das Abholzen der Regenwälder. Das ist das Leerfischen der Meere. Nur finanziell. Denn das, was jetzt mit diesem Rentengesetz passieren soll, ist ja die Leerung der künftigen Staatskassen auf Kosten der Leute, die heute jung sind, von Leuten, die sagen, nach mir die Sintflut. Hauptsache, wir bleiben noch ein paar Jahre an der Macht. Hauptsache, der Laden bricht in den nächsten Jahren nicht zusammen. Hauptsache, wir sind noch eine Weile Kanzler oder Minister. Das ist es. Das ist die gleiche Mentalität, mit der die Leute auf den Regenwald und auf die Meere zugehen. Hauptsache, ich bringe mein Schäfchen ins Trockene, was nach mir kommt, ist mir egal. Ich möchte Ihnen eine Zahl nennen. Die die Stabilisierung der, beziehungsweise nein, ich muss anders anfangen. Es geht ja darum, dass die Renten im gleichen Umfang steigen sollen wie die Löhne. Das ist garantiert bis zum Jahre, jetzt durch die bereits vorhandenen Abmachung bis zum Jahr 2031. Und danach soll es aber, und das ist das, was die SPD will, sollen sie also weiter im gleichen Umfang steigen wie die Löhne. Es geht also nicht darum, die Renten zu senken. Es geht nur darum, dass der Anstieg der Renten begrenzt werden soll. Nun haben zahlreiche Leute ausgerechnet, was das im Jahr kostet, dann bei der großen Zahl der Rentner, die man dann haben wird. Das sind zwischen 120 und 140 Milliarden Euro. Die sind nur durch Kredite zu finanzieren. Anders geht das gar nicht. Denn wir haben jetzt für das Jahr 2026 einen Bundesetat, der so über den Daumen geballt 550 Milliarden umfasst. Jetzt nehmen Sie hier 550 Milliarden und da 120 Milliarden, die Sie allein zusätzlich für die Rente aufnehmen. Das ist ein unglaublicher Brocken. Ja. Das ist wäre wirklich nur über Kredite zu finanzieren. Und wir haben ja jetzt schon diese 500 Milliarden sogenanntes Sondervermögen. Wir haben gerade über Sprache gesprochen, das sind Sonderschulden. Und man nennt es Sondervermögen. Absurd, ja. Also dieses sogenannte Sondervermögen, das ja zur Hälfte, wie man ja inzwischen zahlreichen Zeitungen entnehmen kann, ungefähr zur Hälfte für irgendwie laufende Geschäfte ausgegeben worden ist, ja. Also das, was man versprochen hat, also ein Anschub für diese marode Infrastruktur, irgendwie nachhaltige Maßnahmen. Das passiert ja nicht, weil es wurde ganz schnell verfrühstückt für das andere, was so zu machen war. Also da wird wirklich die Zukunft geopfert, die finanzielle Stabilität dieses Landes geopfert, damit diese Regierung noch ein paar Jahre länger sozusagen auf dem Deck der Titanic zur Musik tanzen kann. Das ist es, worum es geht.
Das ist ja so ein bisschen das Problem, dass, ja, wie Sie sagen, die Meere werden leer gefischt. Da liegt aber natürlich irgendwo der Anreiz. Klar, die Regierung, es wäre unpopulär, jetzt die Renten irgendwie zu senken oder weniger stark steigen zu lassen.
Ja, die Leute wollen auch Fisch essen.
Die Leute wollen Fisch essen. So. Ja, ja. Aber es ist ein bisschen ernüchternd, dass jetzt Merz ist ja angetreten eigentlich als jemand, der konsolidieren will, der reformieren will, der jetzt mal den Gürtel enger schnallt. Das waren ja seine Worte. Und sobald er im Amt ist, verfällt er sozusagen in die gleiche Logik aber eigentlich. Das ist eigentlich auch ein bisschen ernüchternd zur Frage, ob wir überhaupt zu so einer Reform noch fähig sind, weil offenbar wollen die Leute ja einfach zu gerne Fisch essen.
Ja, bei Merz hat man den Eindruck, dass er alles tut, um Kanzler zu bleiben. Ja, auf Teufel komm raus. Er hat ja nicht nur sein Versprechen, also man, und gerade deswegen, weil er so verzweifelt Kanzler bleiben will, bleibt das dann wahrscheinlich nicht lange. Es ist wirklich, manchmal erreicht man ja das Gegenteil von dem, was man eigentlich will. Es ist ja schon öfter mal vorgekommen, dass Wahlversprechen nicht eingehalten wurden. Daran hat man sich ja so ein bisschen gewöhnt. Aber was Merz gemacht hat, ist was ganz anderes. Er ist in den Wahlkampf gegangen mit dem Versprechen, dass die Schuldenbremse gehalten wird. Das war sein Wahlversprechen. Und was er jetzt macht, ist nicht der Bruch seines Wahlversprechens. Er macht das genaue Gegenteil. Das ist was ganz anderes, als das Versprechen nicht einzuhalten. Er tut das Gegenteil. Er hat massive Verschuldung, nicht irgendwie so ein bisschen mehr Schulden und so. Und das, was er jetzt mit den Renten machen will, wir wissen ja noch nicht, ob es tatsächlich dabei bleibt, das kann sich ja jeden Tag ändern, das wäre wirklich das Gegenteil dessen, was er versprochen hat. Und ich glaube, er unterschätzt da etwas den Langmut der Wählerinnen und Wähler.
Bleiben wir gespannt.
Ja.
Lieber Herr Martenstein, vielen Dank.
Gerne.
Hat mich gefreut. Vielen Dank auch an Sie, liebe Zuschauer. Vergessen Sie nicht, unabhängigen Journalismus gibt es nur unabhängig finanziert mit Ihrer Hilfe, und bleiben Sie uns gewogen und bis zum nächsten Mal.